Heute Erntedank Gottesdienst. Wir wollen uns also ganz besonders mal Zeit nehmen, uns zu besinnen, wofür wir dankbar sein können und auch wie wir Gott danken können. Und ich habe uns dafür heute vor allem Psalm 103 ausgesucht und werde in der Predigt aber auch ein Stück weit auf den Psalm 104 eingehen, den wir heute auch schon gehört haben. Und jetzt wollen wir hören auf Psalm 103. Von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretung von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobt den Herrn alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Psalm, mit dem wir dich loben und preisen können. Bitte, Herr, segne doch jetzt meine Worte, dass ich nicht aus mir herausrede, sondern dein Wort verkünde. Amen. Ein älteres Paar, so schon in den 90er Jahren, die hatten langsam Probleme, sich an alles zu erinnern. Ja, dann sind sie mal zum Arzt gegangen und der Arzt hat ihnen einfach empfohlen, also rein körperlich ist alles in Ordnung. Vielleicht fangen sie einfach mal an, sich Sachen, die wichtig sind, aufzuschreiben, damit sie sich besser erinnern können. Nun, am selben Abend sitzen sie vorm Fernseher und dann steht der Mann auf und die Frau fragt ihn, ja, wo willst du denn hingehen? Ja, in die Küche. Ah, könntest du mir eine Schale Eiscreme mitbringen? Kann ich machen. Schatz, willst du es nicht vielleicht lieber aufschreiben, dass du es nicht vergisst? Ich krieg das hin, ja, eine Schale Eiscreme. Gut, dann nehme ich noch Erdbeeren obendrauf. Aber das schreibst du jetzt vielleicht doch auf. Nee, also kriege ich schon hin, Schale Eiscreme mit Erdbeeren. Ja gut, dann hätte ich aber gerne noch Schlagsahne dazu. Jetzt bin ich mir aber sicher, du solltest das vielleicht doch aufschreiben. Ne? Schatz, kein Thema. Schale Eiscreme, Erdbeeren, Schlagsahne, das kriege ich ja wohl noch hin. So, nach 20 Minuten etwa kommt er zurück mit einem Teller und Schinken drauf und Rührei. Ist die Frau ein bisschen verdattert, guckt eine Weile und sagt dann, ja, und wo ist mein Toast? Also, manchmal hat man Probleme, sich zu erinnern. Das geht ja nicht nur alten Menschen so, sondern es geht uns allen so. Und zwar gerade in Bezug auf die Dinge, die wir so täglich haben, die wir täglich brauchen, essen, trinken, so wie wir sagen, unser täglich Brot, die täglich nötigen Dinge, mit denen uns der Herr versorgt. Wir sind so sehr vielleicht von hier und jetzt eingenommen oder wir sind so sehr von irgendwelchen Zukunftsängsten geplagt, dass wir vergessen, dass der Herr uns oder was der Herr uns Gutes getan hat und täglich Gutes tut. Und vielleicht ist es nicht so, dass wir das jetzt einfach komplett vergessen. Aber wir denken nicht daran, dass wir es aus seiner Hand empfangen, weil wir mit unseren Gedanken anderweitig beschäftigt sind. Wir achten vielleicht mehr auf das, was uns stört. Wir klagen gern, wir prangern an. Sicherlich nicht immer so als jetzt die Klage, die gegen Gott gerichtet ist. Wie kannst du das zulassen? Vielleicht viel öfter, einfach weil wir in einer gottlosen Welt leben und diese Missstände in dieser Welt anprangern. Aber dennoch ist es so, unsere Gedanken sind so oft mit Dingen beschäftigt, die uns stören. Und das Danken und damit unsere Dankbarkeit, das wird zum Randthema. Und darum möchte ich uns alle heute aufrufen mit diesem Psalm. Ja? Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich will dich und mich zur Dankbarkeit von ganzem Herzen aufrufen. Nicht nur, weil wir wirklich genug Gründe haben, Gott zu danken, sondern auch, weil Undankbarkeit und damit Vergesslichkeit so gefährlich für uns ist. Ich habe zwei Punkte. Der zweite Punkt lautet, Dankbarkeit ist herrlich. Aber der erste Punkt lautet erstmal, Undankbarkeit ist gefährlich. Wenn wir nicht danken, weil wir nicht denken, nicht nachdenken, uns nicht erinnern und am Ende dann eben doch vergessen, das ist gefährlich. Wir sehen das hier an diesem Psalm. Psalm 103, da geht es um die Errettung aus Sünde. Dann kommt Psalm 104, da geht es um Gottes Fürsorge, wie er uns mit den guten Gaben seiner Schöpfung versorgt. Und dann kommt Psalm 105 und 106 und damit schließt dieses Psalmenbuch, das Buch der Psalmen ist ja mehrere Bücher unterteilt, es schließt mit diesen beiden Psalmen und in diesen beiden Psalmen geht es nochmal um die Heilsgeschichte Gottes. Es geht los, dass in diesem Psalm erinnert wird an den Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und dann geht der Psalmist Stück für Stück durch die Geschichte Israels. Und er beginnt natürlich mit dieser großen Errettung aus Ägypten. Gott errettet sein Volk aus der Gefangenschaft. Aber kurz danach muss er schon beginnen, das Versagen und die Sünde des Volkes zu berichten. Letztendlich, wie sein Volk trotz der Errettung nicht mehr auf den Herrn vertraute und nicht mehr an ihn gedachte. Wir lesen Psalm 106, Vers 20. Sie vertauschten den, der ihre Herrlichkeit war, gegen das Abbild eines Stieres, der Gras frisst. Sie vergaßen Gott, ihren Retter, der Großes getan hatte in Ägypten. Es ist eine Kettenreaktion, ja? Nicht denken, dann vergisst man, ne? Dann kommt Undankbarkeit, dann kommt Hochmut, dann kommt Abkehr von Gott und dann kommt die Sünde. Wenn wir uns nicht Zeit nehmen, wirklich dankbar zu sein, dann landen wir demnach in der Sünde. Mark Twain hat gesagt, wenn du einen verhungerten Hund aufliest und machst ihn satt, dann wird er dich nicht beißen. Das ist der Grundunterschied zwischen einem Hund und einem Menschen. Liebe Geschwister, uns geht's nicht nur was Reichtum und Sicherheit anbetrifft, so gut wie keiner Generation vorher. Und auch wenn es nicht so wäre, und auch wenn es vielleicht nicht mehr so bleibt, haben wir Grund genug zum Dank. Wir sind in Gottes Hand. Unser Gott ist wirklich unser Gott. Er ist nicht nur der Gott, der Herrscher dieser Welt und Richter, er ist unser Gott, unser Vater. Wir stehen unter seiner mächtigen, liebevollen und treuen Fürsorge. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Taten des Herrn, dass wir sie gedenken, ihrer gedenken und ihm dafür danken. Und damit komme ich jetzt zum zweiten Punkt. Dankbarkeit ist herrlich. Dankbarkeit ist herrlich. Zunächst, weil Gott die Ehre bekommt, die ihm gebührt. Das ist was Herrliches, wenn Gott die Ehre bekommt, die ihm gebührt. Wir können ihm danken für unsere Errettung, so wie es der Psalm 103 macht. Ja? Psalm 103, Vers 3, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Stellt euch das vor, er krönt uns, er macht uns zu Königen. Er krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Also mit seinen Gütern, mit seinen Eigenschaften, mit seinen Charaktereigenschaften, mit seiner Gnade. Oder dann Vers 10, er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Und so fern der Osten ist vom Westen, bringt er unsere Übertretungen von uns, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Versteht er, der Osten ist immer vom Westen entfernt. Die kommen nicht zusammen, die sind immer komplett andere Richtung. So sehr hat er alles Böse aus unserem Leben weggenommen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was wir für ein Gebilde sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Und Paulus macht das so wunderbar im Epheserbrief deutlich. Er spricht davon, wer wir waren, wo wir waren und dann, wo wir jetzt durch Christus sind. Ich möchte uns das nochmal vorlesen. Epheser Kapitel 2, Vers 11. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Also geistlich gesprochen, ja, ist der Mensch, wart ihr ohne Volk, ohne Vergebung, ohne einen Retter, ohne Hoffnung, ohne Gott. Und dann schreibt er weiter, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Und er kam und verkündigte Frieden euch den Fernen und den Nahen, also den Heiden und den Juden. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste. Heimatlos. Sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Darüber können wir jubeln jeden Tag. Undankbarkeit, Unzufriedenheit, Murren kommt daher, weil wir denken, dass uns Dinge zustehen. Vielleicht von meinen Mitmenschen. Das steht mir doch zu. Das habe ich mir doch verdient. Und dann natürlich auch von Gott. Das schuldet doch Gott mir. Aber es ist umgedreht. Wir schulden Gott. Wir haben Schuld vor Gott. Und dennoch hat er uns gerettet. Und das war nicht eine einfache Angelegenheit für ihn. Es war nicht so, dass Gott so gesagt hat, in seiner Großmut, komm, was soll's hier. Kommt rein und gut. Gott hat selber sein Bestes dafür gegeben. Gottes Sohn ist Mensch geworden und hat unsere Schuld am Kreuz auf sich genommen und hat diesen Zorn Gottes getragen am Kreuz. Er hat dieses Gericht, was wir verdient haben, was du und was ich verdient haben, getragen am Kreuz. Ein für alle Mal, sodass wir diesen Psalm singen können, der du alle unsere Sünden vergibst, alles. Und dann eben diese Folge, Psalm 103, Dank für die Errettung, Psalm 104, Dank für Gottes tägliche Fürsorge. Ja, 104, Vers 14, du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, dass sie dem Menschen dienen, damit er Nahrung hervorbringe aus der Erde. Und damit der Wein das Herz des Menschen erfreue und das Angesicht glänzend werde vom Öl und damit Brot das Herz des Menschen stärke. Und dann Vers 27, sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Guten gesättigt. Und nur wenn Gott das macht, nur wenn Gott uns gibt, haben wir was. Wir haben alles, was wir haben von Gott. Und wir können danken für all die Bereiche, ja, in denen Gott uns beschenkt. Wir können danken ihm für unser Land, für unseren Staat, für unsere Regierung, für unsere Ordnung, die wir haben, und Sicherheit, für die Gewaltenteilung, für die Glaubensfreiheit, die wir hier in diesem Land noch haben. Wir können ihm danken für unsere Arbeitsstelle oder für die Versorgung, die er uns gibt, für die Rente, die ich bekomme, für die Unterstützung von was auch immer für einer Seite, kann ich Gott dafür danken, denn sie kommt von ihm. Ich kann ihm danken für meine Freunde, für meine Familie, dass ich nicht alleine bin. Ich kann ihm danken für meine Gemeinde, für diese geistliche Versorgung, die er mir gerade durch die Gemeinde gibt, für die Verkündigung, aber auch durch die Gemeinschaft. Ich kann ihm danken für die Geschwister, die ich haben darf, die, mit denen ich wirklich verbunden bin in Christus und die mir dienen, die für mich Fürbitte halten, die für mich eintreten. Und ich kann umgedreht auch dankbar sein, dass ich selber meinen Geschwistern dienen darf und so Christus selbst dienen darf. Ich darf dankbar sein für die Frucht, die Gott mir schenkt in meinem Glaubensleben. Und ich merke, Gott wirkt in meinem Leben, Gott spricht mich an, Gott schenkt mir Erkenntnis. Gott weist mich auf Sünden in meinem Leben hin. Ich kann Gott danken für die Frucht, die er vielleicht durch mich wirkt, ja, in der Evangelisation, einfach indem wir ein Zeugnis sein dürfen. Und wisst ihr was, liebe Geschwister, wir können selbst für das Leid und die Anfechtung, die wir haben, Gott danken. Denn der Herr trägt uns hindurch. Er ist auch im Leid bei uns. Es ist nicht so, wenn wir Leid haben, dass Gott sich dann wieder ein Stück weit von uns entfernt. Sondern Gott ist ja immer bei uns, gerade im Leid. Und gerade durch das Leid will er uns eben wirklich deutlich machen, worauf es wirklich ankommt. Wenn er uns manche Dinge nimmt oder vorenthält oder vielleicht Dinge auferlegt, die wir gar nicht wollen, dann macht er uns deutlich, worauf es ankommt. Wisst ihr, Glaubenswachstum, das findet meistens statt, nicht wenn es uns richtig gut geht, sondern in der Krise. Ihr könnt die Glaubensgeschwister, vielleicht die Reiferen, die Älteren fragen, wo sie Glaubensschritte gehen durften, wo sie näher an Gott rangekommen sind. Es geschieht meistens durch die Krise. Wir können Gott sogar danken für das Leid und die Anfechtung, die er uns in unserem Leben gibt. Ich weiß nicht, ob ihr Corrie ten Boom kennt. Das war eine Holländerin, die Juden versteckt hat mit ihrer Familie in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, davor eben auch schon. Und sie wurden dann entdeckt, ertappt und kam ins Gefängnis. Sie kam letztlich dann in das Konzentrationslager Ravensbrück. Und sie hat dann mit den mitgefangenen Frauen dort wirklich Schreckliches erlebt. Sie wurde ständig verhört, sie wurde dort gedemütigt, sie mussten Zwangsarbeit unter übelsten Bedingungen leisten. Es war dann Winter, sie hungerten, sie froren, sie wurden gequält und gefoltert. Und dann gab es dort immer wieder auch Untersuchungen. Sie mussten sich dann in der bitteren Kälte dort ganz nackt ausziehen, um untersucht zu werden und dann eben ewig lange warten, ehe dann diese Untersuchung war. Und dann schreibt sie in ihrem Autobiografie über diese Zeit: Ich zittere vor Kälte und Elend und versuche mich abzulenken, indem ich die anderen betrachte, so wie man sich in den Arm kneift, wenn man arge Schmerzen hat. Diesmal hilft es aber nicht. Habe ich mich jemals so elend gefühlt wie in diesem Augenblick? Immer denkt man, dass das, was man gerade erlebt, das Allerschlimmste ist. Dies aber ist wirklich viel, viel schlimmer als alles Vorherige. Mit einem Male sehe ich vor mir das Bild von Jesus auf Golgatha. Es kommt mir erst jetzt klar zum Bewusstsein, dass er nackt am Kreuz gehangen hat. Wie muss er gelitten haben, Gottes Sohn, dessen Heimat beim Vater im Himmel ist. Und er hat für mich gelitten. Deshalb steht auch mir der Himmel offen. Er hat den Weg für mich freigemacht. Nun wird es mir ruhig. Ich spüre, wie mir die Kraft kommt, auch dieses auf mich zu nehmen. Ich bete, o Herr, einst hast du auf Golgatha für mich gelitten. Ich danke dir dafür. Hilf mir, dass ich standhalte und mein Kreuz auf mich nehme, wie du dein Kreuz für mich getragen hast. Gib du mir die Kraft dazu, die irdische Qual wird in nichts zerrinnen, wenn die himmlische Seligkeit anbricht. Wir haben wirklich auch Gott zu danken, auch im Leid und Anfechtung. Das ist natürlich ein krasses Beispiel hier, aber wir können davon wirklich lernen und es uns zum Vorbild nehmen. Dieser Psalm 104, der schließt: Ich will dem Herrn singen mein Leben lang und meinen Gottlob singen, solange ich bin. Nicht, wenn es mir mal gut geht oder wenn ich mal Zeit habe oder mal am Ende der Woche oder am Ende des Jahres und am Ende des Lebens, mein Leben lang. Lobe den Herrn, meine Seele, Halleluja. Da versteht ihr, Dankbarkeit muss ein Charakterzug von uns sein. Und wenn Dankbarkeit ein Charakterzug von uns ist, wenn das uns ausmacht, dann wird es uns davor schützen, hochmütig zu werden, unzufrieden oder auch anhaltend in Traurigkeit zu versinken. Also nehmt euch bitte die Zeit, nachzudenken, zu erinnern, vielleicht sogar auch mal aufzuschreiben, was hat mir der Herr Gutes geschenkt. Manchmal muss man es einfach vor sich haben, so wie ich meine Gebetsliste mit den Gebetsanliegen vor mir habe, muss ich auch manchmal eine Liste vor mir haben mit den Dingen, die Gott mir schon gegeben hat. Und nehmt euch vielleicht auch Zeit, darüber zu sprechen mit anderen, euch zu unterhalten, gegenseitig Gott zu rühmen für das, was er in eurem Leben getan hat. In eurem Berufsleben, in eurer Familie, in eurer Gemeinde oder in eurem Glaubensleben. Nehmt euch heute Zeit, wenn wir hier ein Stück Kuchen essen, eine Tasse Kaffee trinken, dass ihr euch darüber unterhaltet, was hat der Herr in eurem Leben getan. Dankbarkeit ist herrlich. Nicht nur, weil Gott die Ehre bekommt, die ihm gebührt, sondern auch, das ist ein weiterer Aspekt, weil unser Leben dadurch schöner wird. Weil unser Leben dadurch schöner wird. Ich habe noch ein Zitat heute mitgebracht, diesmal von Francis Bacon. Nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Erinnern und zu gedenken und zu danken, das fällt uns ja manchmal sogar schwer. Und das liegt meistens eben nicht daran, dass wir ein schlechtes Gedächtnis haben, sondern der Grund liegt oft schon darin, oder kann darin liegen, wie wir mit den Gaben Gottes umgehen. Danken bedeutet also nicht nur, sich an gute Sachen irgendwie, die Gott eingegeben hat, zu erinnern, sondern dass wir, so ein Danken beginnt schon da, wie wir mit den Dingen umgehen, die Gott uns gibt. Ja? Wir danken Gott, indem wir die Dinge in Dankbarkeit genießen. Paulus schrieb an Timotheus, weil es da Irrlehrer gab, die verschiedene Dinge verboten haben, dachten, dann wirst du ein besserer Christ, wenn du das und das nicht mehr isst oder das und das nicht mehr machst. Sie gebieten nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen, denen die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. In Dankbarkeit zu genießen, das heißt, dass man sich beim Genießen bewusst ist, dass man diese Sache, die man jetzt hat, sei es Essen oder Trinken oder die Wohnung oder das Auto oder der Urlaub oder diesen Moment der Entspannung, den ich erleben kann, was auch immer, dass ich mir dann eben auch deutlich mache und bewusst bin, ich habe es von Gott empfangen. Und ich bin mir auch bewusst, dass ich diese Güte Gottes gar nicht verdient hätte. Versteht ihr, du kannst dich über ein karges Mal beschweren, weil du dir natürlich etwas Besseres gewünscht hättest. Du kannst dich aber auch freuen über das, was du hast, weil du eben ohne Gottes Güte nichts hättest. Ich will noch mal ein kleines Stück von Corrie ten Boom lesen. Wir sind alle unterernährt, das Essen ist völlig ungenügend. Meistens bekommen wir Kohlrüben ohne Kürbis und mit viel Wasser. Die unausbleibliche Folge des fortwährenden Hungergefühls ist, dass die meisten von uns ununterbrochen vom Essen reden. Ich habe ein herrliches Rezept für Käsestangen. Weißt du, wie man einen besonders guten Pudding macht? Ein halber Liter Sahne, 20 Gramm Zucker, der Saft von 4 Orangen und so weiter. Ich kenne das, ich habe das auch, ich habe mich wochenlang mit meinem Freund, mit dem ich durch die Wüste gereist bin, über Braten und braune Soße und Klöße unterhalten, weil wir halt nicht solche Sachen zu essen hatten. das ist natürlich noch viel, viel extremer hier, so werden schon harmlose Pläne geschmiedet für die Zeit, wo wir frei sein werden. Aber die Kohlrüben wollen nun nicht mehr schmecken. Betsy und ich beschließen, nie über Essen zu sprechen. Betsy war ihre Schwester. Wir bemerken, dass um uns herum böse Dämonen am Werk sind und denken an den Text, diese Art fährt nicht aus, denn durch Beten und Fasten. Wir geloben uns, unsere unfreiwillige Fastenkur in unsere geistliche Arbeit mit einzuschalten. Die Folge ist, dass wir unter dem miserablen Essen kaum zu leiden haben. Es schmeckt uns sogar meistens gut. Den Segen, den wir dadurch empfangen dürfen, dass wir die Dämonen um uns herum bekämpfen, bringen wir mit dem Fasten in Beziehung. Es ist immer ein immer neues Wunder, dass der Heiland uns seine Liebe geschenkt hat. Mit ihm besprechen wir alle unsere Nöte und Sorgen. Und obgleich wir die tausenderlei schweren Probleme nicht zu begreifen oder gar zu lösen vermögen, legen wir sie dennoch getrost in seine Hände und arbeiten ruhig weiter. Wie oft sind wir lieber unzufrieden wegen den Dingen, die wir nicht haben, anstatt dankbar für die Dinge, die wir haben. Und wenn wir dann mit Danksagung empfangen und genießen, dann erfreuen wir uns natürlich auch an diesen Gaben. Und das führt uns zum nächsten Punkt oder zum nächsten Aspekt, wie wir Gott danken können, indem wir mit Freude genießen. Ja, mit Dankbarkeit genießen ist das eine und dann aber auch mit Freude genießen. Psalm 104 nochmal, Vers 14. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Saat zu nutzen den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Gott gibt uns so das tägliche Brot, so die Grundnahrungsmittel, aber er gibt doch darüber hinaus Dinge, die einfach dafür da sind, dass wir uns daran erfreuen. Das Buch Prediger, das weist uns eindringlich darauf hin, über den Horizont dieses Lebens und all dieser irdischen Dinge hinüber wegzugucken auf die Ewigkeit, auf Gott. Es ermahnt uns, dass wir an Gott denken sollen und dass wir dementsprechend in dieser Welt leben sollen. Aber dennoch, oder ich würde eher sagen, darum sagt der Prediger auch, genießt die Gaben, die Gott euch hier gibt durch Dankbarkeit und Freude. So geh hin und iss dein Brot mit Freuden. Trink deinen Wein mit gutem Mut, denn dies, dein Tun, hat Gott schon längst gefallen. Lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinem Haupte Salbe nicht mangeln. Genieße das Leben mit deinem Weibe, das du lieb hast, solange du das eitle Leben hast, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat. Denn das ist ein Teil am Leben und bei deiner Mühe, mit der du dich mühst unter der Sonne. Wisst ihr, wenn wir die Gaben, die Gott uns gibt, einfach nur nehmen und ja, Danke sagen, wenn wir sie genießen, wenn wir uns darüber freuen, dann ist die Dankbarkeit doch viel größer, dann macht das Gott doch viel mehr Freude. Wenn ich euch ein Geschenk schenke und ihr freut euch riesig, sagt ja schön, stellt es bei euch in den Schrank und benutzt es nie, das Buch, weiß ich, was ich euch geschenkt habe, dann werde ich mich nicht so freuen, wie wenn ihr tatsächlich das Buch lest und sagt, das war wirklich nicht so gut oder gut oder was auch immer dann rauskommt. Aber ihr habt es gebraucht. Übrigens, ich habe diese Bücher mit, die Gott sei Dank jetzt rausgekommen sind. Wenn wir immer wieder uns neu bewusst machen, neu sehen, wie sehr uns Gott beschenkt und wie wenig wir das verdient haben und wie sehr er uns ohne irgendwelche Bedingungen stellt, liebt, dann werden wir voller Dankbarkeit und Freude nicht nur über die Gaben, die Gott uns gibt, sondern über Gott selbst. Das ist eine Konsequenz, das geht gar nicht anders. Du wirst dann vom Götzendienst, dass du diese Gaben als wichtigste sagtest, zum Gottesdienst geführt. Du wirst dazu geführt, Gott zu verherrlichen. Und diese Verherrlichung, merkt ihr, sie hängt so sehr zusammen mit unserer Erfüllung. Wenn Gott verherrlicht wird, werden wir erfüllt. Wenn wir wahre Erfüllung finden, dann wird Gott verherrlicht. Wenn wir den Psalm 103 lesen, dann merken wir nicht nur Dankbarkeit und Freude, dann merkt man Begeisterung an Gott. Das ist nicht einfach mal nur so ein Dankgebet, das ist ein Lobpreis, das ist Begeisterung über Gott. David bekennt, Vers 14, denn er weiß, was wir für ein Gebilde sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr. Und seine Stätte hat ihn vergessen. Das ist der Mensch. Staub. Und noch dazu voller Sünde. Aber Gott vergibt seine Sünden. Und dann lesen wir, der dein Leben vom Verderben erlöst. Von dieser Vergänglichkeit, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Guten sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und nicht vergolten nach unseren Missetaten. Nochmal, weil es so schön ist, denn so hoch der Himmel ist über der Erde, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Das ist Begeisterung an Gott, die aus dieser Dankbarkeit heraus erwächst. Und Paulus fasst das auch wunderbar zusammen, diese Aspekte, das Danken, das Freuen, das Beten in einem Vers. Und diesen Vers lernt ihn auswendig. 1. Thessalonicher 5, Vers 16, seid alle Zeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Ja, seid immer fröhlich, betet immer, seid immer dankbar. Ich habe jetzt viel über Dankbarkeit, über Genuss, über Freude gesprochen und ich will deshalb am Ende noch eins erwähnen, was auch dazu gehört, zur Dankbarkeit. Dankbarkeit hat nicht nur etwas damit zu tun, wie wir die Gaben Gottes konsumieren, sondern auch sehr viel, wie wir sie verwalten. Ja, Gott versorgt uns durch seine Gaben, aber er gibt uns ja oft darüber hinaus und er möchte das durch uns dann auch andere versorgt werden. Das heißt, er möchte, dass wir teilen und weitergeben. Und wenn wir so mit dieser Grundeinstellung mit unserem Geld und mit unseren Gaben umgehen, dann ehren wir Gott, dann zeigen wir ihm, wie dankbar wir sind und wie froh wir sind, dass wir ihn haben. Ich nehme dann eben nicht alles als Selbstverständlichkeit hin, so das steht mir doch zu. Ach ja, und danke. Sondern ich betrachte die Dinge nicht als meinen Besitz, sondern als Gaben Gottes, welche ich verwalten und verwenden darf und welche ich darum eben auch für Gottes Reich wieder einsetzen soll. Ich kann den ganzen Tag lang Gottes Gaben genießen und nur meine eigene Befriedigung und Lust suchen und am Abend mich dann vor mein Bettchen niederknien und ein schönes Dankgespräch, Dankgebet formulieren. Besser, ich mache so, als dass ich gar keinen Dank ausdrücke, sicher. Aber wer Gott von Herzen danken will, der denkt an Gott, wenn er seine Gaben genießt. Der ist letztlich eben nicht, der ist letztlich nicht an die Gaben, sondern an Gott selbst gebunden. Er dankt Gott für die Gaben, er freut sich an Gott durch die Gaben und er investiert bei Gott mit seinen Gaben. Möge der Herr uns dazu helfen. Amen. Und wir wollen